Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist.
Heute wird es vorerst ein bisschen animalisch, weil sie ist Tierärztin. Ich begrüße sie ganz herzlich bei mir, Bärbel. Es freut mich, dass du da bist. Dr. Bärbel Klepp. Willkommen.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr spannend. Also unser Studiohund Sam war sofort begeistert. Er hat eine neue Liebe. Und das ist für uns dann natürlich auch immer sehr erfreulich, weil Hunde sind nicht für jedermann, jede Frau das Thema. Aber hier finden wir schon eine Gemeinsamkeit.
Ja. Absolut, ja. Das ist ein bisschen lustig auch, weil es mit meiner beruflichen Karriere ja zu tun hat, dass ich mich früher sehr für die Tiere interessiert habe und sehr wenig für die Besitzer.
Aha.
Und mit zunehmendem Alter muss ich sagen, ich gehe mit meinem Hund zu einer lieben Kollegin. Und ich interessiere mich eigentlich gar nicht mehr für die Tiere, außer natürlich für meinen Hund, das ist eh klar. Das ist ja schließlich auch ein Familienmitglied. Aber ich interessiere mich heute für die Geschichten von Menschen.
Das wirst du uns gleich genauer erzählen, was du da machst. Vorerst darf ich dich bitten, kurze Vorstellung, wie alt du bist. Okay, Hund wissen wir schon, Kinder, Enkelkinder glaube ich noch nicht.
Nein.
Woher kommst du, wo lebst du?
Ja, also ich heiße Bärbel Klepp. Ich bin eigentlich in Wien geboren, aber habe meine ganze Kindheit und Jugend in der Steiermark verbracht, bin in Graz in die Schule gegangen und dann wieder zum Studium der Veterinärmedizin eben nach Wien gekommen und bin dann hier, wie es halt so oft passiert, wegen der Liebe bicken geblieben.
Ah.
Und habe mich dann aber eigentlich nach dem Studium noch ein bisschen Forschung gemacht und bin dann eigentlich sehr bald dort weg und bin in die Forschung und Entwicklung in der Pharmaindustrie gegangen. So war also mein Start. Und habe dann halt so typische Marketing-Sales-Jobs gehabt und irgendwann wurde mir langweilig. Also das war dann alles eben schon Humanmedizin. Und ich habe mir gedacht, ich muss was Neues machen. Und damals hat der Verein für Konsumenteninformation, der VKI, hat eine Stelle ausgeschrieben gehabt für den Gesundheitsbereich. Sie wollten also erstmals im Gesundheitsbereich auch so Beratungstests machen. Und dann bin ich also zum VKI gewechselt und bin 10 Jahre lang dort geblieben. Und habe eigentlich jegliche Art von medizinischen Einrichtungen getestet und das auch publiziert.
Mhm.
Was mich nicht immer zum beliebtesten Menschen gemacht hat, weil das ja doch auch für manche, ich sage jetzt Ärzte, eher unüblich war, dass man zum Beispiel ihre Leistung beurteilt.
Okay, das waren zum Beispiel Ärzte oder welche Institutionen?
Ja, Ärzte, Apotheken, Wanderschisten, Optiker, Spitalsambulanzen, also von bis, alles quer durch. Und in dieser Zeit sind auch unsere 2 Kinder gekommen. Mein Mann und ich haben 2 Adoptivsöhne aus Äthiopien.
Okay.
Also das war ein bisschen auch unterbrochen sozusagen von einer bisschen Karenz und dann halt wieder Einstieg. Und nach 10 Jahren war es einfach für mich so, dass ich mir gedacht habe, es braucht jetzt irgendwie was Neues. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich habe ich noch nie so die Verwaltung kennengelernt. Und so bin ich im Gesundheitsministerium gelandet.
Mhm.
Und habe dort Kinder- und Jugendgesundheit gemacht und bin da auch eben in sehr vielen Gremien gesessen, ja, eben weil man mich auch schon ein bisschen gekannt hat, so von der Konsumentenvertreterseite und habe halt wieder eine ganz andere Seite des Gesundheitssystems kennengelernt. Und das war ein befristeter Vertrag und ich bin dort also nach 2 Jahren also dann wieder weg und bin wieder zurück in die Industrie. Und dort habe ich dann eben hauptsächlich Compliance gemacht. Ich habe aber auch Kommunikation gemacht, Patient Relations, Governmental Affairs, also Lobbying, ja. Habe mich also mit all diesen Themen sehr beschäftigt. Und
darf ich kurz noch nachfragen? Sie im Gesundheitsbereich?
Immer in der Pharmaindustrie. Der rote Faden war immer die Gesundheit. Mhm. War also da in der Pharmaindustrie, dann am Schluss bei 2 großen internationalen Konzernen, eben in Managementfunktion, Management-Team-Funktion. Und das heißt, ich habe mich eigentlich mit der Zeit immer weiter weg von den Patienten, von den Betroffenen begeben in meiner beruflichen Auseinandersetzung. Und irgendwann habe ich gemerkt, das fehlt mir total. Also dieses nur das theoretische Arbeiten und das immer zwar Reden über Patienten und über Bedürfnisse von Patienten, aber nie wirklich dran zu sein an der Situation, irgendwann ist das so eine Kluft aufgegangen.
Darf ich dann nachfragen? Im Coaching würde ich jetzt sagen, offenbar hast du den Ruf des Abenteuers gehört. was eine externe Stimme sein kann oder eine interne Stimme. War das für dich eher wirklich so intrinsisch in dir, dass du das Gefühl gehabt hast, oder gab es da auch von außen Einflüsse, die dich dazu animiert hatten, mehr darüber nachzudenken?
Also es war eine Kombination wahrscheinlich, ja, weil im Außen hat sich natürlich sehr viel verändert, ja, also war ja dann die Covid-Zeit, da kamen sehr viele neue Marketing- und auch Führungsideen in dieser Zeit, ja, ich sage jetzt nur Agile Working, ja, Self-Empowerment, ja, also da wurde auch im Konzern hat sich sehr viel getan, ja. Das war sicher ein bisschen so das im Außen, aber das im Innern war wirklich so dieses, ich möchte noch irgendetwas machen, was Sinn gibt, was mir Sinn gibt und was jemandem anderen Sinn gibt. Und so ein bisschen auch das Gefühl, ich habe jetzt dann noch rund 15 Jahre Berufsleben vor mir. Einmal geht's noch, einmal kann ich noch was Neues machen.
Weil du jetzt wie alt bist?
Also, oh, entschuldige, ich bin abgetreten. Ich bin 54 Jahre.
Mir entkommt keine hier. Ja, das wollen wir immer genau wissen. Ja. Nein, es hilft einfach ein bisschen zur Einschätzung, Einordnung und wo steht man da ungefähr? Ja. Und das ist ja so wichtig und das möchte ich jetzt dreimal unterstreichen, was du gesagt hast, so dieser Gedanke, jetzt noch einmal wissen zu wollen, ein neues Kapitel aufschlagen zu wollen und womöglich eben der Berufung ein Stück näher zu kommen. Genau. Ist es so für dich?
Das war es absolut, ja. Also ich bin 1970 geboren, ja. Also ich bin jetzt 54 Jahre.
Jung.
Ja, jetzt kommt das Aber. Ich bin der erste Jahrgang, wo ich als Frau mit 65 in Pension gehe.
Ah,
also deswegen war es so rund um die 50, war mir klar, es sind noch 15 Jahre. Also das ist dann schon noch so ein Zeitraum, dass man sagt, 15 Jahre etwas machen, wo man nicht mehr wirklich ganz glücklich ist und sich nicht mehr ganz sieht. Ja, ich meine, ich habe wunderbare Kollegen gehabt, es war ein sehr guter Konzern, ich habe großartig verdient, ja. Aber es war einfach so, dass ich mir gedacht habe, genügt mir das jetzt noch 15 Jahre? Ja, also es war wirklich so dieses sich neu
erfinden, einmal, womöglich noch
und
einmal.
Eben auch so ein bisschen vielleicht die erste Erkenntnis der eigenen Endlichkeit.
Klar.
Und dieses Erkennen, wie es ja oft früher war, dass man gesagt hat, wenn ich dann in Pension bin, dann mache ich, ja, wo ich mir gedacht habe, mein Mann ist um ein Stück älter als ich, mein Mann ist 16 Jahre älter als ich, dann kam so diese Idee, dieses, naja, wenn ich dann in Pension bin, ich meine, ich hoffe natürlich, dass er gut benannt ist und dass es ihm gut geht, ja, aber so diese Idee, wenn wir dann in Pension sind, machen wir noch, ich weiß nicht, die Weltreise oder reißen Bäume aus oder so, das ist jetzt bei dem Altersunterschied ein bisschen unwahrscheinlich. Also ich habe gesagt, ich muss etwas machen, was mir genug gibt zum Überleben, ja, aber mich wirklich innerlich befriedigt, weil so ist es für mich, gut zu verdienen, aber etwas zu tun, das einen nicht mehr wirklich glücklich macht, das geht sich für mich 15 Jahre nicht mehr aus.
Es war sehr interessant. Kürzlich hatte ich ein Interview mit der Pensionsversicherungsanstalt, also da geht es um die Pensionen, Arbeiter, Angestellte. Und Dr. Celari Ulrich habe ich gefragt, ob sie weiß, wie lange wir durchschnittlich so in Pension sind. Hat sie gesagt, 30 Jahre. Und da denke ich mir ja auch. Also mich schreckt mit 65 aufzuhören, nicht wirklich, weil 30 Jahre ist auch ewig. Und wo ich mir denke, wenn man dann wirklich weg ist von allem, was für mich ein bisschen mit Bewegung und Wirtschaft und Austausch und Kommunikation zusammenhängt, das könnte schon ein bisschen lang werden.
Also erstens einmal würde ich jedem wünschen, dass er 30 Jahre in Pension ist. Das ist einmal das Erste. Ja. Also ich habe ja eher mit kranken Menschen zu tun. Also das ist einmal vielleicht die eine Sache. Das Zweite ist, wir haben in Österreich die geringste Anzahl an gesunden Lebensjahren.
Das heißt,
die nächste Frage ist, wenn ich 30 Jahre Pension habe, bin ich tatsächlich bei voller Gesundheit, was immer volle Gesundheit ist. Weil du wirst das auch kennen, manchmal steht man auf in der Früh und denkt sich, früher ist das anders gegangen. Ja, weil das zwickt irgendwo oder zwackt irgendwo. Ja? Also das heißt, auch wenn wir uns jetzt als gesund wahrscheinlich beschreiben würden, ja, merkt man schon so, dass manche Sachen nicht mehr ganz so sind. Also das heißt wirklich, man muss sich auch fragen, geht es um jede Minute länger oder geht es um Lebensqualität? Geht es um Sinn im Leben? Ja? Oder geht es um Geld im Leben? Also ich habe es bei mir so gemerkt, dass es auch so ein bisschen einen Wertewandel gegeben hat. Ja? Was ist mir wichtig?
Darf ich fragen? Ich habe das von deiner Webseite genommen. Da steht akademische psychosoziale Beraterin. Ist das deine Berufsbezeichnung heute oder wie bezeichnen wir dich?
Ja, so. Also ich bezeichne mich als psychosoziale Case Managerin, weil ich zwei Ausbildungen gemacht habe. Also ich bin mit rund 50, habe ich noch einmal die Schulbank gedrückt. Ja. Ich war 5 Semester auf der Sigmund-Freud-Universität und habe dort eben die Ausbildung zur akademischen psychosozialen Beraterin gemacht, die es mir also auch ermöglicht, einen Gewerbeschein zu lösen. Und habe zusätzlich noch die Ausbildung der Case- und Care-Managerin gemacht. Das habe ich sozusagen in mein neues Berufsbild zusammengestoppelt zur psychosozialen Case- und Care-Managerin.
Darf ich nachfragen? Vielleicht sind nicht alle ganz sattelfest, was Case- und Care-Management bedeutet.
Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil das bei der Wortfindung, was bin ich denn, was mache ich denn, war eben die Frage, wer soll es verstehen? Mhm. Und mir war auch ganz wichtig, dass das Menschen aus dem Gesundheitsbereich verstehen, was ich mache. Und da hat sich dieses Wort Case- und Care-Management schon ein bisschen etabliert.
Okay.
Ja? Aber was tut ein Case-Manager eigentlich? Ein Case-Manager ist ein Begleiter, ein Lotse durchs Gesundheits- plus minus Sozialsystem.
Aha.
Also wirklich, wenn sozusagen jemand eine komplexe Geschichte hat, einen komplexen Krankheitsverlauf hat, ja, und man eben quasi alleine dasteht und überfordert ist, ja, dann ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man jemanden hat, der einem ein bisschen zeigt, was gibt es, was sind die Möglichkeiten, was sind die Optionen, damit dann der Patient selber sozusagen seinen Weg gehen kann.
Und wenn man sich ganz praktisch das vorstellt, geht es da jetzt, wie komme ich zu einer Bewilligung oder einer Überweisung oder ist es normal mit der Krankheit, wenn das so oder so ist? Ist es jetzt eher organisatorisch oder auch ein bisschen medizinisch?
Medizinisch nein. Mhm. Medizinisch insofern nein. Ja, ich spreche medizinisch aufgrund meiner Ausbildung.
Genau.
Also ich verstehe natürlich oft, was gesendet wird. Ja, weil das ist ja auch Senden und Empfangen, ja. Ist ja immer bei der Kommunikation eine sehr heikle Sache.
Absolut. Darf ich nur eine kurze Zwischenfrage? Ja? Ist die Kommunikation, die Tiersprache, das gleiche wie die Menschensprache? Also jetzt rein vom ärztlichen Aspekt.
Vom ärztlichen Aspekt. Also ich glaube, was Tierärzte gut können in der Kommunikation ist, sie können gut sich auf ihre Sinne verlassen.
Okay.
Wir haben sehr gelernt, hinzuschauen, hinzuhören, hinzuriechen, hinzugreifen.
Mhm.
Und das ist etwas, wo wir wahrscheinlich sehr gut drauf trainiert sind. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Weil jede Zusatzuntersuchung, die ich in der Veterinärmedizin mache, muss der Besitzer bezahlen.
Mhm. Das ist heißt, teuer, das weiß ich schon.
Genau. Und das ist aber auch gerechtfertigt teuer. Das
Natürlich.
Sind halt teure Untersuchungen.
Na, absolut.
Ja. Aber das heißt, da ist sozusagen sehr gefragt, diese klassische Diagnostik, und auch dann das, was wir sozusagen dann erkennen oder sehen, in einfache Worte zu verpacken, so dass eben ein Bezahler, ein Hundebesitzer, ein Katzenbesitzer versteht, warum denn das jetzt notwendig ist, dieses Röntgen um Summe X.
Das hilft aber womöglich,
und
oder?
Und ich glaube, dass das eigentlich ein Training war, das ich bekommen habe, noch lang bevor ich darüber nachgedacht habe.
Ja? Ja, super.
Weil ich glaube, dass das in der Humanmedizin heute oft ein Problem ist, dass sehr viele Diagnosegeschichten sehr automatisiert ablaufen. Natürlich, weil es hier auch um, es ist schon anders, ob ich bei einem Hund etwas übersehe oder ob ich bei einem Menschen was übersehe. Mhm. Also das hat natürlich auch andere rechtliche Implikationen, aber auch ethisch, moralisch. Ja, also das hat schon seine Berechtigung. Aber dadurch kommt natürlich sehr schnell sehr viel Information zustande und prasselt auf einen Patienten ein, mit der er relativ wenig anfangen kann. Und da ja medizinisches Fachpersonal miteinander in dieser Sprache kommuniziert, glaube ich, ist oft eine Schwierigkeit des sich gegenseitig wirklich Verstehens, dieses wirklich Zuhören, ja, dieses Erkennen.
Kommunikation ist Abenteuer, du hast es erwähnt, Sender, Empfänger. Ich sage dann, weißt du, im Coaching, naja, wenn du drei Leute hast, stell dir gedanklich jetzt eine Katze vor oder eben einen Hund, was assoziierst du? Und das sind völlig unterschiedliche Aussagen. Und das ist Kommunikation, Abenteuer. Also da hast du sicher einen Riesenvorteil, wenn du diese Sprache sprichst und zusätzlich diese Kompetenz hast, es auch in einfacher Sprache deinen Klienten zu vermitteln.
Ja. Ja. Absolut, also das ist das eine. Und es ist, glaube ich, auch dieser Faktor Zeit.
Mhm.
Also es geht darum, manchmal sich Zeit zu nehmen, nachzufragen. Was meinst du denn damit? Ich fürchte mich so, ja? Wovor fürchtest du dich denn? Was ist es denn genau?
Ja. Ja?
Zeit ist ein extrem hohes Gut in der Gesundheit. Ja, mhm. Wir alle reden von Pflegekrise und ja, Zeit wird eher tendenziell weniger und nicht mehr. Mhm. Und was auch dazu kommt, ist, wir alle glauben ja, wir sind jung und gesund und unsterblich, ja. Das ist ja
wunderschön,
das, was wir gerne,
natürlich.
Das ist das, was wir ja gerne
sehen. Wir glauben
sehen.
Es, ja.
Das ist das, was wir gerne sehen würden, ja. Und wir alle essen gesund und dann gehen wir ein bisschen laufen und dann glauben wir, wir können sozusagen dem Alter ein Schnippchen schlagen und da ein bisschen von der Schaufel hüpfen, ja. Und das heißt, wir leben schon in einer Gesellschaft, wo man sich mit der eigenen Endlichkeit nicht gerne auseinandersetzt.
Stimmt.
Das bedeutet aber auch, dass wenn ich jetzt sehr plötzlich eine lebensverändernde Diagnose bekomme, dass in dem Augenblick einerseits die Angst hochkommt, was völlig normal ist, ja, also dieses Boden unter den Füßen verlieren, ja, dieses ins Taumeln kommen, nicht mehr wissen wohin, mhm. Das ist eine ganz normale Reaktion, aber andererseits ganz viele Fragen aufgehen, die wir uns noch nie überlegt haben. Also weil ich vorher gesagt habe, warum geht es denn? Geht es um jede Minute länger? Oder geht es um Lebensqualität? Mhm. Was ist denn für mich Lebensqualität? Mhm. Das ist für jeden was ganz was anderes. Ja? Also das heißt, es ist jetzt nicht nur plötzlich eine Erkrankung da, ein Behandlungsplan da, jetzt kommt eine Operation oder ich weiß nicht, eine Chemotherapie, eine Bestrahlung, was auch immer. Oder ich brauche irgendwelche Hilfsmittel in Zukunft. Mhm. Ja? Sondern ich muss ja in dieser Situation, wo ich ja ohnehin schon völlig am Limit bin und überfordert bin, mir überlegen, was will ich eigentlich? Und dieses Draufkommen, was will ich eigentlich, was ist denn das, was mein Leben lebenswert macht? Das sind nämlich oft die kleinen Dinge, das sind gar nicht so die großen, die wir uns vorstellen. Mhm. Ja? Also dieses für sich selber Draufkommen, da braucht es oft ein bisschen Unterstützung. Und da ist, wo die psychosoziale Beratung hineinkommt. Mhm.
Nein, das merkt man gleich. Also ich höre dir zu und könnte stundenlang zuhören, du bist Coach, du bist wirklich Coach. Sag, Frage noch, weil wir vorher das angeschnitten haben, eben diese beiden Komponenten. Auf der einen Seite war meine Frage, das ist das Medizinische, du sprichst die Sprache. Und auf der anderen Seite, das, was du dann einbringst für deine Klienten, ist der administrative Ablauf und zu Institutionen oder wie geht man
also
mit denen um?
Also ich weiß, du wirst jetzt sehr lachen. Ja? Ich sag immer, kümmern.
Kennt mich oft schon. Ja? Okay.
Kümmern ist weiblich.
Ah ja.
Das heißt, üblicherweise, wenn in einer Familie eine lebensverändernde Diagnose kommt, jetzt ist jetzt ganz egal für welches Familienmitglied, gibt es irgendeine Frau, oft die Tochter oder die Schwiegertochter oder die Mutter, die versucht, nach bestem Wissen und Gewissen all das zu organisieren, was es braucht. Jetzt kommt das Aber. Das ganze System ist belastet und dann kommt dieser ganze organisatorische, das heißt jetzt Quatsch, auch noch dazu.
Ja, ja.
Das heißt, die Tochter oder Schwiegertochter versucht nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne fachliches Know-how, sich durch diesen Dschungel zu gehen.
Schwierig.
Und ich sage immer, ich bin die käufliche Schwiegertochter mit dem fachlichen Know-how.
Sehr gut. Ja? Okay.
Und was da auch hineinspielt, ist, wir haben eines der komplexesten Gesundheitssysteme in Europa. Wir alle kennen das Spitalsbereich, niedergelassener Bereich. Manches zahlt die Krankenkasse, manches zahlt das Spital. Mhm. Sozialbereich ist bei uns überhaupt noch sehr außen vor. Und man weiß, wenn es ums Thema Health Literacy geht, also wie gut gehe ich mit medizinischen Informationen um, wie gut kann ich die für mich selber verwerten, dass das eine zwar der Faktor ist, wie gut bin ich als Person, also wie gescheit bin ich, wie gut kann ich lesen, wie gut kann ich googeln, wie gut kann ich Texte verstehen. Ja, das ist das Persönliche. Aber auf der anderen Seite auch, wie komplex ist die Situation? Und die Komplexität der Situation ist einerseits die Erkrankung. Ein kleines Wimmerl auf der Zehe wird man relativ easy, jeder von uns, managen können. Oder ist es eine schwierige Erkrankung? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch das System. Je komplexer das System ist, umso normaler ist es, dass man überfordert ist. Das heißt, wir haben ein System, das so komplex ist, dass jeder, der sagt, ich bin überfordert, sage ich, natürlich sind Sie überfordert. Ja. Das ist völlig normal.
Woher soll man das können? Das heißt, du vereinfachst diesen Verlauf. Du kennst das System aus deinen verschiedenen Perspektiven und vereinfachst es. Also vielen Dank einmal für den Zugang. Was machst du heute? Dass wir das verstehen und ich wusste ja nicht, dass es so etwas gibt. Also das heißt, sollte Gott behüte, aber wenn was ist, dann gehe ich zu Bärbel und die hilft mir dann dieses System. Hervorragend.
Ich muss auch sagen, das ist auch eigentlich etwas, also ich sage immer, wer hat es erfunden? In dieser
Kombination. Die Schweizer, oder?
Ich? Okay. In dieser Kombination kenne ich, kenne ich zumindest niemand, der das in Österreich anbietet.
So, und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt auch von Nonnas Heldinnenreise, weil es ja auch darum geht, berufliche Veränderung, Berufung, wie geht das, wie komme ich dorthin? Jetzt hast du offenbar was entwickelt, was einzigartig ist und was uns natürlich interessiert, ist der Weg dorthin. Du hast es uns geschildert, was jetzt die verschiedenen Stationen waren, aber was ist denn in der Bärbel vorgegangen oder was braucht es, um einen eigenen Berufsstand, Berufsbezeichnung zu erfinden? Weil wenn ich verschiedene Qualitäten womöglich erkenne, ist ja auch nicht immer selbstverständlich, ja, und dann, was mache ich damit? Wie bist du da umgegangen?
Also gestartet hat es bei mir eben mit dieser inneren Unzufriedenheit, dass ich mir gedacht habe, da muss noch irgendwas Neues, möchte ich gern machen. Und dann war ich so bei dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, was kann ich eigentlich? Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich alles und nichts. Ja, also das war dann ein bisschen, das war dann ein bisschen so eine erschreckende Erkenntnis, wo man sich dann denkt, ach, wenn ich jetzt das studiert hätte, statt dem studiert hätte, oder wenn ich da das gemacht hätte, statt jenes. Und ich meine, da muss man erkennen, das hat man nicht.
Ja, es geht sich nicht alles aus.
Es geht sich nicht alles aus. Und dann war ein bisschen so die Überlegung eben bei dem, was kann ich eigentlich, wofür nützt mich, / manchmal benützt mich, denn mein privates Umfeld. Und da bin ich dann sehr schnell drauf gekommen, dass eigentlich, wenn irgendjemand im weitesten Umfeld ernstzunehmend krank wurde, war immer das, da ruft die Bärbel an. Und dann habe ich mir angefangen zu überlegen, was habe ich eigentlich für diese Menschen getan und warum sind sie zu mir gekommen. Und ich glaube, eine Qualität, die ich mitbringe, ist, dass ich gut hinschauen kann und dass ich Situationen gut aushalte.
Und das weißt du woher?
Also sicher eins der prägendsten Situationen war, ich hatte eine sehr, sehr liebe Schwiegermutter, die ich heiß geliebt habe und sie mich Gott sei Dank auch. Also alles andere als die böse Schwiegermutter. Und die ist sehr plötzlich an einem Karzinom erkrankt. Und ich habe ein sehr intensives halbes Jahr mit ihr erlebt und bin wirklich so von Arzt zu Arzt mit ihr getingelt, viele Stunden in Wartezimmern gesessen, habe sehr viel mit ihr geredet und bin auf viele Dinge da drauf gekommen. Und was ich so spannend gefunden habe, ist, dass weder mein Mann noch meine Schwägerin auch nur ansatzweise einen Hauch, ein Gefühl hatten, was sich alles in ihr tut. Also sie hat sich mir völlig anvertraut und geöffnet und hat ihre Kinder geschützt. Also gerade wenn es dann geht um so Gedanken wie, ich fürchte mich vor dem Tod. Was ist denn die normale Reaktion, wenn jemand zu dir sagt, zum Beispiel, ich nehme jetzt wieder eine Krebsdiagnose und sagt zu dir, ich fürchte mich vor dem Sterben. Da ist die normale Reaktion in unserer Gesellschaft, dass man sagt, na geh, jetzt red nicht so, jetzt mach mal die Therapie und morgen ist ein anderer Tag und das wird schon wieder. Und was signalisiert das? Das heißt, ich halte das nicht aus.
Ja.
Und mach damit den anderen stumm. Statt dass ich sage, wovor fürchtest dich denn?
Ich meine, das sind jetzt Diskussionen, die ich sehr gerne mit dir führen würde, weil die sind einfach groß.
Große Themen, ja.
Kurz jetzt nur in Anbetracht unserer Zeit und wir werden uns vielleicht einmal in einer anderen Episode diesem Thema widmen, weil das ist ein großes Thema. Jetzt noch einmal zur Reflexion, wenn es um die Strategien geht und was können wir voneinander lernen. Ja. Wenn ich es richtig verstehe, du hast eine ganz intensive Situation gehabt, die halt leider sehr negativ für deine Schwiegermutter war und aus dieser Situation bestimmte Erfahrungen mitgenommen.
Genau.
Glaubst du, könnte man das so sagen? Überlegt euch mal, wo ihr eine schwierige Situation gehabt habt. Wie habt ihr das gelöst? Was habt ihr mitgenommen? Welche Fähigkeit hat sich dann gezeigt in dieser Situation?
Ja, oder auch, dass man sich ein bisschen überlegt, womit kommen denn die Leute zu mir?
So wie
mit
dein
welchen
Umfeld.
Themen kommen denn meine Freundinnen zu mir und fragen mich, du sag einmal, hast du da nicht? Wie hast denn du da? Ja, also diese typischen Fragen oder innerhalb der Familie. Ja, also wofür wird man, ich sage jetzt einmal, benützt, genützt, ja, im Freundes- und Verwandtenkreis? Hm. Weil wahrscheinlich hast du da irgendetwas, das du offensichtlich nach außen tragst, das deinem Umfeld signalisiert, erstens, du kannst das, man kann damit zu dir kommen, du haltest das aus, das ist bei dir gut aufgehoben.
Ich muss nur so lachen, entschuldige, weil mir fällt im Moment nur ein, dass ich wegen Rezepten gefragt werde.
Ja.
Also das ist schon lustig, weil dann, okay, Köchin könnte man auch werden. Ich meine, ist ja auch meine Ausbildung unter anderem, aber okay, gut. Ja.
Also dann ein bisschen die Frage, und warum kommen sie damit zu dir?
Mhm.
Erklärst du es besonders gut, jetzt das Kochrezept, oder machst du es besonders einfach? Oder bist du so eine, ich sage jetzt, Smart-Köchin für faule Sachen, die man vorbereiten kann und dann zaubert man es in 5 Minuten aus dem Hut? Ja? Also was ist denn das? Warum fragen denn die dich genau das?
Gut, guter
Weil
Zugang.
Kochbücher gibt es tausende und Kochshows noch viel mehr. Ja?
Mhm.
Also was ist das? Warum fragen sie gerade dich? Oder schmeckt so besonders gut? Ja? Also was ist das, das, warum die Leute zu dir kommen?
Was ist der Trigger?
Mhm. Und ich glaube, dass das eben dieses sich selber bewusst machen, was kann ich eigentlich, was gebe ich eigentlich? Und dann sich zu überlegen, braucht es diese Leistung?
Mhm.
Und gibt es vielleicht jemanden, der bereit ist, dafür zu zahlen?
Das Geld dürfen wir nicht vergessen.
Ja.
Das ist sehr wichtig, weil unsere Leistung oder unser Beitrag auf welcher Ebene auch immer hat einen Wert.
Ja.
Und es ist natürlich auch wichtig, sich diesen Wert bewusst zu sein und dementsprechend auch das Entgelt anzusetzen, dass das in Balance ist. Liebe Bärbel, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich auf der einen Seite, dass wir das lernen durften zum Thema Case Care Management und was so eine psychosoziale Beratung ausmachen kann in der Begleitung, und auf der anderen Seite deine Gedanken zu dem, wie du es angepackt hast. Und ja, ich gehe jetzt in mich, liebe Leute. Werde das nochmal nach überlegen und bedenken. Vielen, vielen Dank, Bärbel. Ich wünsche dir alles Gute. Eine Frage noch. Hast du deine Berufung jetzt gefunden?
Absolut.
Schön.
Es macht mir wirklich, es macht mir jeden Tag Freude. Jeder Fall ist
super anders.
Und das schönste Lob ist, wenn wirklich nachher jemand sagt, das war jetzt so hilfreich für mich, das hat mir so geholfen. Das gibt sehr viel.
Das tut gut.
Das gibt sehr viel.
Alles, alles Liebe, alles Gute, Bärbel. Ciao.
Ciao, danke.